Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts, heute mit einem ganz besonderen Thema. Herzlich willkommen, Thorsten Scheib von Philip Morris.
Hallo, servus.
Moin. So, eure Geschichte ist, glaube ich, eine ganz interessante, wenn auch gleich vermutlich nicht ganz unkomplizierte, aus mehreren Gründen. Da werden wir gleich zu sprechen kommen. Philip Morris ist ja ein Name wie Donnerhall mit einer verhältnismäßig langen Historie, mit einem nicht ganz unkomplizierten Produkt. Also da gibt es ja auch durchaus zumindest euer Kernprodukt oder das Produkt, von dem ihr kommt.
Genau.
Wo sich auch gerade im Marketing-Kontext auch durchaus auch ethische Fragen anschließen können. Ich glaube, wir haben einen bunten Strauß an Themen vor uns. Aber bevor wir jetzt einsteigen, lieber Thorsten, bitte stell dich doch mal kurz selbst vor.
Ja, erstmal vielen Dank, Erik, für die Einladung.
Gerne.
Ich bin, wie du sagst, wir haben eine lange Historie als Firma. Ich habe auch eine lange Historie bei Philip Morris. Ich bin vor 20 Jahren eingestiegen, nach meinem Studium, direkt zu Philip Morris gegangen. Dort die klassische Marketingkarriere durchlaufen. Kleine Geschichte vorweg, eigentlich damals im Jahr 2000 sehr zum Unwohl meiner Mutter, die immer gesagt hat, Mensch Thorsten, muss es denn unbedingt Tabak sein? Es gibt doch so viele Firmen da draußen, mein gebürtiger Schwabe, auch im Schwabenland. Aber mich hat die Firma bzw. das Team damals gereizt und das hat mich auch die letzten 20 Jahre dazu wirklich motiviert, dabei zu bleiben. Bin jetzt aktuell Geschäftsführer Marketing oder CMO, wie man es nennt, in der Umgangssprache. Sag aber, da kommen wir nachher ja auch drauf, mehr Chief Transformation Officer derzeit als eigentlich CMO. Mhm. Und habe so die klassische Karriere durchlaufen. Am Anfang auch, was du gerade ja in der Intro erwähnt hast, viel unser klassisches Core-Business wie Marlboro und diese Kategorie betreut, dazu Kampagnen entwickelt etc. Und wurde dann 2015 Geschäftsführer in Deutschland fürs Marketing. Und das war auch so ein Moment, wo ich mir überlegt habe, Mensch, Thorsten, jetzt bist du 15 Jahre dabei, vielleicht mal einen Moment doch dich woanders umzuschauen oder dich mal zu öffnen. Aber dann kam iCost, da kommen wir gleich dazu, und die Transformation. Und da hat mir mein Bauch wieder gesagt, Mensch, bleib doch dabei. Und das habe ich dann auch getan. Und die letzten 5 Jahre dann als Marketingchef dort den Wandel begleitet, über den wir jetzt gleich, glaube ich, in der Ruhe sprechen können.
Ja, ich finde das ganz interessant, weil du bist jetzt nicht nur sagen wir mal, einer, der rein für die neue Generation, also für das Zielbild steht, sondern du hast die alte Welt auch noch nicht nur mitgekriegt, sondern auch mitgestaltet.
Richtig.
Und deshalb kannst du, glaube ich, bist ein sehr, sehr, sehr guter Ansprechpartner, gerade auch für diese Fragen, was waren denn eigentlich die wirklichen Gründe für diese Transformation, dass ihr euch aufgemacht habt? Und ich glaube, das war so im Jahr 2016, dass ihr relativ öffentlichkeitswirksam gesagt habt, dass ihr eigentlich in eine rauchfreie Welt aufbrechen wollt.
Ja. Genau. Nee, was du sagst, Erik, ist richtig und ich finde es auch ein gutes Basis, die ich derzeit habe, dass ich sowohl beide Seiten erlebt habe. Sowohl die 2000er als auch die Zeiten in 2010, 11, 12, wo sich auch viel verändert hat im Marketing bei uns und dann aber auch die Transformation. Und zu deiner Frage, was uns bewegt hat, das ist relativ einfach, finde ich, kann man das erklären. Wir brauchen ja nicht drüber diskutieren oder drüber debattieren, dass die Zigarette ein schädliches Produkt ist und dass die Zigarette Krebs verursacht und tödlich sein kann. Und deswegen war es immer der Anspruch, da eine risikoreduzierte Alternative zu entwickeln. Das hat lang gedauert, aber der Anspruch ist nicht erst 2015 oder 2014 entstanden, sondern der ist schon lange in den Anfang der 2000er Jahre entstanden, dieses Produkt zu entwickeln. Mir hat da auch lang dran geforscht. Es weiß auch keiner, da gab es mal einen Testmarkt 2007, 2008 in der Schweiz mit ersten Produkten. Also der Antrieb, was zu erfinden und was auf den Markt zu bringen, was es schafft, das Risiko zu reduzieren, den gibt es schon sehr, sehr lange. Der wurde dann, würde ich sagen, marktreif. Und marktreif ist ja auch ein schwieriges Wort bei so einer komplett neuen Kategorie, aber wurde dann so, dass man sagt, jetzt kann man es wirklich den Konsumenten anbieten in der Nutzung. Es war 2014 zum allerersten Mal in Mailand. Und da ging dann die Transformation los. Mhm. Und vielleicht, also damals ging sie los und wir dachten, ja, das ist ein neues Produkt, wunderbar. Haben aber auch erst begriffen, im Laufe der Zeit, glaube ich, auf dem Weg begriffen, wie stark die Transformation ist. Also ich glaube, das wusste 2014, 15 gar keiner.
Das ist ja jetzt, also man kann jetzt das reduzieren auf die produktseitige Transformation, also oder die Innovation. Also sagt, okay, das ist ein Produkt, das ist sehr wahrscheinlich ich sage das jetzt mal in meinen Worten, ne, nicht dadurch, dass der Tabak nicht verbrannt wird, sehr wahrscheinlich weniger krebserregend als die normale Zigarette. Und bleibt dabei, Nikotin ist ja auch weiterhin auch süchtig machend, genau. Verstehe ich, sozusagen, das ist eine sehr dichte an der Nutzungssituation orientierte Weiterentwicklung. Jetzt könnte man sich auf die andere Seite stellen und sagen, ihr habt ja so als, wenn man guckt, woher kommen eigentlich nicht nur ihr als Tabakkonzern, sondern auch andere Marken, da gab es auch eine Veränderung in der öffentlichen Wahrnehmung. Ne? Ich will jetzt nicht das Fass aufmachen, ne? wie viel Lobbyismus gibt es eigentlich, was ist eigentlich die und wir können später mal über die Rolle des Werbeverbotes sprechen. Auf jeden Fall ist ja offensichtlich, das Rauchen wurde mehr oder weniger in der Gesellschaft immer mehr an den Rand gedrängt. So habe ich das zumindest wahrgenommen. Ja. Es gab das Rauchverbot in Gaststätten, das wurde ja auch ewig lang diskutiert, obwohl das ja ganz erstaunlich, und das finde ich jetzt gerade vor dem Hintergrund, dass wir uns ja alle sehr stark über gesundheitliche Themen aufgrund einer Pandemie sehr viel Gedanken machen über Mortalitätsraten und ähnliches. Für meinen Geschmack hat das sehr, sehr lange gedauert. So, und jetzt gab es irgendwie eine härtere Gesetzgebung auf zwei Ebenen. Ne? Wo darf geraucht werden? Das war ja, glaube ich, damals sehr stark in Deutschland über das Passivrauchen argumentiert. Und in der Kommunikation wurde eingeschränkt, wie kommuniziert wird und vor allen Dingen bis heute, glaube ich, auch noch, an wen kommuniziert wird. Also, dass ausgeschlossen werden kann oder möglichst verhindert werden kann, dass insbesondere jugendliche Raucher so mal animiert werden, mehr oder weiter zu rauchen. So, das ist so meine Übersetzung. Jetzt, weil das ist ein ganz interessanter Impuls für so eine Transformation. Wolltet ihr irgendwo hin oder wolltet ihr von irgendetwas weg?
Also ich glaube, sowohl als auch, würde ich sagen. Aber du hast es vollkommen jetzt ja lang eingeleitet. Aber wir wollten natürlich, wohin, würde ich sagen. Aber natürlich, wohin heißt auch, wovon weg. Und es ist interessant, wohin ist ganz klar zu einer Produktkategorie, die es erlaubt, denjenigen, die Tabak gern weiter genießen möchten und nicht aufhören, eben das Risiko reduziert zu tun. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, und ich glaube, es ist auch wichtig, und vielleicht dann danach nur ein, zwei, drei Sätze zu wie IQOS denn funktioniert, das heißt natürlich auch weg von, da muss man ganz klar sagen, weg von der Marlboro, deswegen auch, wenn wir nachher dazu kommen, oder weg von der klassischen Zigarette hin zu risikoreduzierten Alternativen. Die klassische Zigarette, ich glaube, es ist wichtig, die wird es nicht, Stand heute, und jetzt sind nicht meine Worte, aber ich bin kein Wissenschaftler, aber die wird es nicht risikoreduziert geben. Mhm. Weil, wie du gerade gesagt hast, in deiner Einleitung des Hauptproblem, und nicht nur das 100%, aber das größte Problem des Rauchens, der Schadstoffe, sind die Verbrennung. Und jetzt wissen wir auch, wie eine Marlboro auch emotional in unseren Köpfen ist, das Anzünden, das Zippo, diese Momente, die kennen wir alle, das ist verbunden mit einer Marlboro, das ist aber genau das Problem und verursacht den Großteil der Schadstoffe beim Rauchen. Und IQOS verbrennt eben nicht mehr, braucht kein Feuerzeug, sondern hat diesen kleinen Erhitzer, Mini-Toaster, wie ich immer nenne, und schafft es dadurch, 95% der Schadstoffe rauszunehmen. Nicht nur wahrscheinlich, sondern das tut's, was du vorher gesagt hast, 95 und ist nicht 100. Das muss man auch hier ganz offen sagen. Das heißt, da ist ein gewisses Restrisiko noch da. Deswegen sprechen wir auch nicht von gesund oder sonstigen Themen, sondern von Risiko reduziert. Was es definitiv ist. Und es hat weiterhin Nikotin drin, da stimme ich dir auch voll zu. Das heißt, es macht weiterhin süchtig, es wird auch kommuniziert. Deswegen auch ganz offen hier. Und ich glaube, das ist ja auch eine wichtige Sache, und warum ich mich auch hier heute solchen Themen so wahnsinnig gern stelle, weil wir auch als Firma sagen, wenn du das jetzt diese Argumente gerade nimmst, dann ist es natürlich am besten, wenn du aufhörst, weil IQOS es nicht schafft, bis heute das Risiko auf Null zu bringen. Das heißt, aufhören ist immer noch das Beste. Aber für all diejenigen, die eben nicht aufhören werden, ist es bei weitem die bessere Alternative zu IQOS zu wechseln, als bei der herkömmlichen Zigarette zu bleiben. Das nur so. Aber um es zurückzubringen, Erik, zur Eingangsfrage, ja, hin zu einer risikoreduzierten rauchfreien Zukunft, aber damit natürlich auch weg vom Core-Geschäft. Und ich glaube, das ist auch im Marketing, und vielleicht können wir nachher nochmal drauf kommen, spannend, was, und wir haben uns da als Firma echt schwer getan, am Anfang bewusst in dein eigenes Produkt, zu deinen eigenen Konsumenten zu sagen, geh doch weg, geh doch woanders hin. Das ist schon war auch für uns ein langer Prozess, und da will ich auch nicht nur schön drüber reden, sondern hat auch bei uns lang gedauert, bis das Management und wir alle uns dazu auch wirklich durchringen konnten.
Das glaube ich sofort, da kommen wir auch gleich zu. Ich habe noch mal meine letzte Frage, zumindest von meiner Seite, zu diesem Gründe der Transformation Kapitel ist vielleicht ein bisschen provokant. Wenn es kein Rauchverbot gegeben hätte und kein Werbeverbot, würden wir heute im Jahr 2020 über IQOS sprechen?
Ja. Trotzdem, darf ich so simpel einfach
antworten? Ja, natürlich, klar.
Weil Erik, der Prozess, habe ich dir ja gerade gesagt, hat im Jahr 2001, 2002, 2003 begonnen. Mhm. Und das meine ich wirklich auch von Ernst, von tiefem Herzen. Ja. Wir haben mit viel Glück, und mein weltweiter Chef wird diesen Podcast nicht hören, deswegen kann ich es hier so sagen, ohne dass jemand denkt, ich tue es, weil ich da Punkte sammeln will, sondern der hat diese Vision dieser rauchfreien Zukunft. Der hat ja auch 2016 diesen Satz gesagt, ich hoffe, dass wir eines Tages keine Zigaretten mehr verkaufen werden. Ja. Und er hat mit seinem Ingenieurhintergrund diesen Prozess in unserer Firma schon ganz, ganz früh angestoßen und vorangetrieben. Bevor die Rauchverbote Diskussion waren, bevor die Werbeverbote, bevor die Packungen mit großen Warnhinweisen versehen wurden etc. Deswegen ganz klare Antwort ja.
Okay, eure Kritiker sagen, dass ihr das im Grunde eingeleitet habt, als offensichtlich war, dass selbst man mit größtem Lobbyismus diese Tendenz nicht mehr verhindern kann. Ich habe dazu keine Meinung, das habe ich absolut nicht.
Und ich habe dir meine gesagt, genau.
Ja, genau.
Alles im Leben gibt es immer zwei Seiten der Betrachtung.
Ja, genau. Ich kann auch verstehen, dass dieses Thema super emotionalisiert wurde. Also gerade gestern habe ich im Spiegel gelesen, dass in Deutschland irgendwie man davon ausgeht, dass 130.000 Menschen jährlich in Deutschland aufgrund der Gesundheitsfolgen des Rauchens irgendwie sterben. Mhm. Da kann man sich jetzt, also Spiegel halte ich jetzt für eine okaye Quelle. Gibt ja Forschung auf beiden Seiten, also bei den Kritikern als auch bei den Befürwortern. Ich glaube, über das alte Kerngeschäft müssen wir auch nicht viel reden.
Nee, das habe ich auch
gesagt. Was mich noch mal interessieren würde, ist, wenn man sagt, rauchfreie Zukunft, in euren Annual Report habe ich ein Statement von eurem CEO gefunden, der ging so dicker Daumen, dass 40% eurer Umsätze bis zum Jahr 2025 mit den verbesserten Alternativen gemacht werden soll. Das heißt aber auch im Jahr 2025 sind immer noch 60% mit dem krebserregenden Produkten wird er gemacht. Jetzt rein aus einer wirtschaftlichen Perspektive, wie verdient ihr denn mit einer IQOS Geld? Weil ich könnte mir jetzt vorstellen, dass dieses, wie ihr sagt, verbesserte Produkt vielleicht gar nicht mehr so wirtschaftlich ist wie das alte. Und dann kommen wir ja gleich auch in die Marketing-Themen rüber.
Nee, also lass mich da, also erstmal hast du dich gut genau richtig informiert. Das ein Lob an dich, weil es haben bis jetzt wenige sich so vorbereitet. Ja, 2025 wollen wir 40% machen. Mhm. Vielleicht noch greifbarer, wir machen aktuell knapp ein Viertel, 23%, 24%, je nach Monat. Also ich sage immer, ein Viertel ist geschafft. Und
Weltweit,
ein Viertel. Mhm. Und jetzt kennst du dich, bist besser verknüpft wie ich in die anderen Industrien rein. Aber ich glaube, wenn man das vielleicht mit Automobilindustrie vergleicht, glaube ich nicht, dass die in einem Podcast sitzen würden und sagen, wir machen schon ein Viertel aller unserer weltweiten Umsätze mit E-Mobility. Das heißt, was uns ja immer vorgeworfen wird, Tabak, weil es einfach Vorurteile gibt und zu Recht Vorurteile gibt mit der Historie, will ich auch gar nicht abstreiten, aber sagt immer so, ist das Feigenblatt, machen die den IQOS nur, damit sie da was haben, damit jetzt, Marcel Lopp gesagt, der Thorsten hier einen schönen Podcast machen kann, aber eigentlich machen sie ja Business dahinter mit der Zigarette. Deswegen finde ich das so wahnsinnig wichtig und auch toll, dass du es jetzt gebracht hast, weil 25% ist echt eine Leistung in 5 Jahren, finde ich, von der Umstellung. Und 40% ist das Ziel in 2025 und vielleicht schaffen wir 50, aber das Ziel ist 40%, was schon eine schnelle Herangehensweise ist. Ich habe jetzt von Godo Rügen ein Interview gelesen bei der Rügenwalder Mühle. Die haben jetzt 50% der Wurst auf vegan umgestellt. Also so schnell geht's eben dann auch nicht, weil der Konsument muss sich dran gewöhnen und ja. Und das liegt aber nicht an uns, sondern das liegt einfach und es ist ein Prozess und das haben wir vor allem in Deutschland gemerkt und da kommen wir vielleicht so ein bisschen ins Marketing auch rein. Mhm. War auch mein Gefühl am Anfang, als das Produkt rauskam, habe ich gedacht, das braucht gar kein Marketing. Ernsthaft, mir hat auch in Mailand im ersten Testmarkt gedacht, so ein Produkt, das so einen klaren Nutzen hat, für alle, die nicht aufhören zu rauchen, warum muss man das bewerben? Weil das spricht ja so für sich selbst aber so und erklären, aber so ist es eben halt nicht. Mhm. Das heißt, die Leute brauchen Zeit für Veränderungen, die probieren IQOS, dann kommen sie am Anfang und da kommen jetzt vielleicht auch so ein bisschen dann dann probieren sie es, dann legen sie es wieder weg, dann kommen sie mit der Elektronik nicht klar. Also eine private Geschichte, die es vielleicht glaubwürdig macht. Ich habe meiner Frau, weil wir waren damals in Italien, da war ich für das konventionelle Geschäft in Italien zuständig, 2014, als der Testmarkt losging in Mailand, war aber ein separates kleines Projektteam, da war ich nicht groß dran beteiligt, aber ich habe meiner Frau natürlich das erste Gerät, IQOS-Gerät mit nach Hause gebracht, die war Raucherin und habe gesagt, du, hier ist super, stell um ab Tag 1. Es hat mir im Ende fast anderthalb Jahre gedauert und wir waren schon wieder zurück in Deutschland und erst dann hat sie zu 100% umgestellt. Mhm. Da gehört so viel, also das kann, ich bin nicht Raucher seit über 15 Jahren, das kann man da nicht nachvollziehen, aber meine Frau hat das wahnsinnig gemacht, da immer, dass jeder sie angesprochen hat, dass keiner wusste, was das ist, der Geschmack ist doch anders, das Ritual leicht, also und da habe ich am Ende schon gesagt, also wenn du als meine Frau das Geschäftsführer in Deutschland nicht umstellst, dann haben wir echt ein Problem mit dem Produkt. Ja. Und dann irgendwann hat sie dann umgestellt und so 100% und ist jetzt heute komplett auf IQOS umgestiegen. Aber das nur, weil du sagst, 60% sind noch da, es dauert Zeit.
Ich verstehe das. Ich finde das auch, also bei aller Kritik, das finde ich auch beachtlich. Jetzt könnte man sagen, klar, von Fleisch auf vegan oder vegetarisch ist die eine Sache, von Verbrenner auf Elektro ist noch herausfordernder. Sagen wir mal, der Konsum in beiden Varianten, in der alten Variante ist dann offensichtlich, wird er durch diverse Gründe diskriminiert und er ist gesundheitsschädlich. Mhm. Und auch die neue Variante ist ja trotzdem immer noch hat noch ein gewisses
Restrisiko, genau.
Hat deswegen ein Restrisiko und es gibt auch eine Suchtkomponente dabei. Deshalb ist es, aber ich finde das beachtlich. Umso spannender die Frage, wie macht man eigentlich Kommunikation für ein Segment, in dem man im Grunde gar nicht herkömmlich in Anführungsstrichen kommunizieren darf? Wie gewinnt ihr Neukunden für dieses Produkt?
Also wenn wir von Neukunden sprechen, da wichtig, wie wir mit Rauchen kommunizieren. Mhm. Und sie zu IQOS bewegen, aber ich glaube, da hast du, lass mich vorher noch einmal eins dazu addieren, was du gerade gesagt hast, wie kommuniziert man da eigentlich in so einer neuen Kategorie? Und ich glaube, das war auch für mich im Marketing sowas, was ganz Neues, weil du hast nochmal so einen Marketingjob und die meisten von uns Marketingjungs da draußen, glaube ich, arbeiten an Produkten, die generell verständlich sind in der Gesellschaft, wo jeder weiß, wie die einigermaßen funktionieren. Und wie man die zu bedienen hat. Wir hatten ja in eine Kategorie, die keiner kannte. Also auch das Wort, was wir jetzt gerade sagen, Tabak erhitzen und so weiter. Mhm. Das sind ja Worte, die es vor 5 Jahren nicht gab und die keiner wusste, was es überhaupt damit zu tun hat. Das heißt, wir mussten erstmal so eine Kategorie überhaupt mal erklären. Wir müssen die Produktbenefits erklären und die auch belegen, weil natürlich haben Menschen Zweifel daran. Und dann müssen wir das Ganze auch noch emotionalisieren. Und das sind schon 3 Jobs, die extrem schwierig sind und wo wir auch da uns entscheiden mussten zu priorisieren und haben uns dann entschieden, wirklich die emotionale Komponente am Anfang sehr gering zu halten und sehr stark über den Erklärungsbedarf, vor allem im deutschen Markt zu kommen, weil der Deutsche ist ein faktischer Mensch. So, das erstmal zum Inhalt der Kommunikation, wie wir die Raucher ansprechen. Auch da haben wir gelernt, gerade am Anfang. Und wir sind jetzt schon weiter, sehr weiter nach 4 Jahren im deutschen Markt. Aber der Anfang war sehr individuell und sehr one-to-one. Also wir haben die großen Boutiquen eröffnet, wo die Leute wirklich reingehen können, das Produkt testen können. Ungefähr eine halbe Stunde plus minus rechnen wir an Zeitbedarf für einen Raucher, um ihm IQOS zu erklären, auszuprobieren, verschiedene Geschmacksrichtungen darüber zu diskutieren, auch mit unseren Experten in den Stores etc. Das heißt, klassisch misslungen ist am Anfang. Und damit haben wir gestartet, aber es war einer der größten Flops, die klassische Plakatkampagne, die im alten Business wunderbar funktioniert hat, da gar nicht funktioniert hat. Das heißt, sehr viel über One-to-One, über Direktansprache. Auch natürlich die Tabakwarenhändler, die jeden Tag mit den Rauchern sprechen, spielen eine große Rolle in der Aufklärungsarbeit. Und deswegen ist auch, wenn du so eine Wachstumskurve anguckst, dann deswegen wächst es am Anfang auch so ganz behutsam und langsam vor dich hin. Und so dieses exponentielle Wachstum kommt erst nach einer gewissen Zeit. Das kannst du auch gar nicht beschleunigen. Zumindest nicht in so einem saturierten Markt wie Deutschland, weil die Leute echt, also es ist wirklich so dieses, wie man sagt, so dieses Marketing, Experience Marketing, aber auch dieses, Marketing, wo du wirklich erklären und es hat nichts mit der klassischen Kampagne zu tun, wo man Gänsehaut kriegt, wenn man die anschaut, sondern es ist wirklich inhaltsgetriebenes Marketing, das wir betreiben
derzeit. Ja, die jetzt trotzdem, wenn man durch die Hamburger Innenstadt zum Beispiel geht, dann denkt man, dass ihr gerade irgendwie oder nicht, vielleicht nicht jetzt gerade, das kann ich gerade nicht beurteilen, aber für die letzten 6 Monate denkt man, dass sich zwei große Konzerne, die einen kommen ja aus Hamburg, die mit den 3 Buchstaben und ihr euch den Markt von Out of Home Media irgendwie gerade aufteilt und alle anderen gerade entweder nichts mehr zu kommunizieren haben oder nicht so ganz das dringende Bedürfnis haben, in Kontakt mit Kunden zu treten. Aber vorhin habe ich dich so verstanden, dass du von Out of Home jetzt gar nicht so sehr begeistert warst.
Ich habe ja gesagt, 2 Sachen erstmal dazu. Ich glaube, wir investieren antizyklisch. Ich glaube, das ist richtig. Also es gibt ja auch viele Firmen, die im Moment ihre Investitionsbudgets logischerweise runtergefahren haben, weil ihre Branche einfach auch durch die Pandemie in Mitleidenschaft gezogen ist. Und deswegen wir nicht. Das heißt, wir investieren gerade. Und der zweite Punkt ist, und ich glaube, das ist vielleicht auch wichtig, was du gerade sagst, Out of Home hat nicht funktioniert, 2016, 2017, auch 2018 noch kritischer. Jetzt, wo du in Hamburg, dann hast du richtig erkannt, wo du ein gewisses Grundverständnis hast, auch eine gewisse Anzahl von Usern von IQOS in der rauchenden Bevölkerung, da macht es definitiv Sinn, jetzt wieder mit einer größeren Kampagne rauszugehen, die jetzt in dem Fall ja in Hamburg die Leute aufruft dazu, IQOS 30 Tage zu testen. Kostenlos und unverbindlich. Das macht jetzt Sinn. Aber das kannst du natürlich vorstellen, wenn du jetzt 2016 dran denkst und du weißt gar nicht, was IQOS ist, was denkst, es sieht aus wie ein Schwangerschaftstest, was uns am Anfang oft vorgeworfen wurde. Und dann ruft dich jemand auf zum kostenlos Testen, dann ist es diese verstehst, was ich sagen will.
Also erklärungsbedürftig, und Upper Funnel und erklärungsbedürftig, das verstehe ich total. Nochmal, weil der klassische Werkzeugkasten steht euch ja nicht zur Verfügung. Ich habe auch ein größtes Verständnis dafür, dass das so ist. Und ich glaube, euch werden ja auch immer, ich glaube auch, das Out-of-Home-Instrument wird euch ja in den nächsten Jahren nicht mehr zur Verfügung stehen. Ne?
Richtig.
Wann ist das so? 22, 23?
In 2 Jahren ist es so. Also wir haben jetzt so 24 Monate für die Out-of-Home-Kommunikation. Okay.
So, was kannst du denn noch machen? Weil im Digitalen als auch im Analogen. Jetzt, wir werden sicherlich gleich auf eure Point of Sales zu sprechen kommen. Richtig. Und mich interessiert natürlich auch, was die IQOS Coaches eigentlich sind und machen. Aber was, welche Instrumente kannst du denn wirklich nutzen?
Also ich glaube, das ist ganz einfach, jetzt ohne in jedes einzelne Instrument reinzugehen. Aber und da stimme ich dir auch zu, wir nutzen die Instrumente, wo wir sehr stark im One-to-One uns mit den Leuten unterhalten können, damit auch sicherstellen können, dass wir mit über 18-jährigen Rauchern sprechen, wie in unseren Stores, wie über unsere Sales-Experten, über unsere Retailer, über unsere IQOS Coaches, mit denen wir nachher sprechen. Wir haben, und das finde ich auch ein großer Punkt natürlich, wir haben ja unsere Zielgruppe, zumindest die unsere Produkte nutzen, nämlich sowas wie eine Marlboro oder eine L&M, die kaufen unsere Produkte. Das heißt, wir nutzen auch unsere Produkte jeden Tag, um mit ihnen zu kommunizieren, dass es Zeit ist zu wechseln und sie aufzuklären. Und es ist sicherlich auch ein Novum, dass du in der Marlboro drin die Informationen zu IQOS findest und es wirklich auffordert. Das ist auch ein Tool, das wir nutzen. Und dann haben wir, und ich glaube, das ist wichtig zum Verstehen, in dem Moment, wo die Menschen oder der Raucher sich für IQOS entscheidet, dann registriert er sich. In dem Moment haben wir quasi seine Einwilligung und da können wir relativ frei mit ihm vor allem im zweiten Teil, sage ich mal, so dieses Journey. Es gibt ja diese Phase, bis er sich entscheidet, und dann gibt es diese Phase, ich habe mich entschieden und wir müssen sicherstellen, dass er IQOS versteht und halt eben nicht zur Zigarette zurückwechselt. Und in dieser Phase hat er sich registriert, das macht er bei einem elektronischen Gerät und dann können wir relativ gut und relativ klar, also CRM und so weiter und Loyalty sehr, sehr gut mit ihm betreiben.
Damit hat es ja auch Komponenten eines echten Direct-to-Consumer-Geschäftsmodells. Ne? Dann seid ihr ja vom indirekten.
Total.
So, das ist, sagen wir mal.
Das ist für uns die größte Veränderung vielleicht auch, Erik, dass wir vorher, wie viele jetzt im FMCG-Bereich, jetzt Produkte produziert haben und die B2B2C irgendwo in Handel gestellt haben und dort wurden die abverkauft. Heute machen wir über 50% unserer Geräte, jetzt muss man mal unterscheiden bei uns zwischen Gerät und Tabakstick, aber über 50% der Geräte gehen direkt von uns über E-Com, über die Boutiquen, über unsere Coaches an den Konsumenten. Das heißt, wir sind heute ganz nah am Konsumenten dran und jetzt mal unabhängig, das interessant ist für das Marketing, aber du kannst dir auch vorstellen, was das für eine Organisation bedeutet hat, die das nie gemacht hatte. Das ich nie gelernt hatte bis 2015.
Ja. Das finde ich auch einen total zentralen Paradigmenwechsel. Ne? Also viele würden sich ja wünschen, dass sie Produkte haben, die so attraktiv, aus welchen Gründen auch immer, aber die so attraktiv sind, dass damit Direct-to-Consumer-Geschäftsbeziehungen entstehen und das dann auch noch vermutlich wirtschaftlich tragfähig ist. Ne?
Genau, und vor allem für mich auch, um da einzusetzen, weil du sagst, man wünscht sich das, ich finde es auch, wenn viele sprechen ja so immer über diese digitale Transformation. Und für mich ist das eigentlich ein großer Teil davon, nämlich so dieses Konsumentenverhalten, wenn du B2C bist, dann hast du natürlich ja eine relative Nähe. Und wie ich auch gesagt habe, der Konsument registriert sich. Und wenn der auch immer wieder zu deinen eigenen Assets, sage ich mal, zurückkommt und sich dort nachversorgt oder sich ein neues Gerät kauft oder sich Accessoires dazu kauft etc., hast du ja natürlich als Hersteller auch direkt ein unheimlich großes Wissen über das Konsumentenverhalten, über die Journey, über seine Probleme oder auch seine Freuden, die er hat in seinem Verhalten. Und das hatten wir ja früher überhaupt nicht, gar nicht. Also wir wussten nicht und das haben viele Firmen ja nicht. Also wir hatten heute mal eine Anekdote, eine Diskussion mit Ferrero gehabt, ist schon ein Jahr, anderthalb her, und die ganzen Produkte gehen ja nur in Handel und werden dort abverkauft. Die haben ja in dem Sinne keine Konsumentendatenbank oder kommunizieren direkt. Und so war es bei uns ja auch. Und jetzt sind wir nah dran. Das hat aber auch einen großen, oder nicht Downside, aber eine große Challenge, nämlich schlagartig kriegst du diese Daten, diese Informationen jeden Tag in Massen. Und du musst sie erst mal verwerten können. Auch das konnten wir am Anfang und heute noch nicht perfekt, aber wir sind auf einem guten Weg. Aber das war eine, ja, ich sage immer, riesen LKWs, die jeden Tag bei uns vorgefahren sind und irgendwelche Daten abgeladen haben und wir fast wie vom Schnee irgendwie irgendwann erdrückt wurden, weil du das gar nicht am Anfang gar nicht die Organisation, die Struktur, die Tools hast.
Klar, das war vermutlich auch kulturell nicht gelernt, ne?
Gar nicht.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Woher auch?
Ja, die Registrierung bei euch ist ja auch nicht nur ein nice to have, sondern sie ist ja aufgrund der Kontrolle, dass sie es auch wirklich nur in die richtigen Altersgruppen verteilen wird. Auch ich glaube, ihr macht sogar oder habt zumindest in der Vergangenheit sogar noch einen Schufa-Check laufen lassen, um wirklich nicht nur eine freiwillige Angabe oder eine Angabe zu haben, die man auch leicht manipulieren kann, wie zum Beispiel, so kann man es ja auf jeder sozialen Media-Plattform machen, sondern ihr seid ja schon sehr compliant.
Vielleicht kurz dazu, weil du ja auch, und ich finde es gut, einmal ein bisschen kritisch das betrachtest und hinterfragst, aber man muss immer das tun, was halt das Maximale ist. In unserer Meinung ist im Moment maximal, wir checken heute noch jede Adresse, jede Registrierung mit der Schufa. Und da bin ich, auch wenn sich jemand nicht registriert, kontrollieren wir das Alter. Der letzte rief mir eine Freundin an, die 46 ist. Sie sagte, sie musste ihren Ausweis zeigen. Sie fand es unangenehm zum Beispiel. Sehr unangenehm, sagte mir, sieht mir doch an. Aber sie sagt, ja, aber es gibt halt eben Regeln. Ich weiß das, aber die gibt's halt eben. Ja. Und da muss halt jeder den Ausweis zeigen. Aber dann checkst du das mit der Schufa und stellst sicher, dass diese Adresse, du kannst immer im Leben alles manipulieren, wissen wir. Aber zumindest stellt man damit sicher, dass wir diesen Bereich so sicher halt eben geht im Moment absichert, was sehr gut ist. Und bei uns sind zwei Sachen wichtig, ist er über 18 und raucht er. Und das über 18 kann man damit sehr gut absichern. Und das Rauchen muss man ihn fragen und ihm vertrauen, weil wir ob jemand raucht oder nicht, das kriegst du zwar mit an Habits oder ob er sich auskennt oder wie, aber das kannst du natürlich in einem Store, in einem Gespräch oder online nicht. Wie soll man das nachweisen?
Das kann ja noch nicht mal meine Krankenversicherung richtig gut nachvollziehen.
Und da wird die auch hier lügen, wenn wir sagen, wir haben jetzt ein Nachtsichtgerät, das Raucher erkennt oder sonstiges, das gibt's nicht. Wir müssen die Leute fragen, die Leute müssen es bestätigen, aber bei dem Jugendschutz gibt es Tools, und wenn es die Tool gibt, dann wenden wir die auch ganz, ganz strikt an.
Ja, verstehe ich. Muss man auch erst einmal was offensichtlich Positives, auch in euren Stores. Ich bin da mal reingelaufen, um mir das anzugucken, und die Aussage, als ich dann wahrheitsgemäß gesagt habe, dass ich nicht rauche, hat er mir deutlich gesagt, dass ich mit ihm nicht weiter ins Geschäft kommen kann.
Danke, auch da wieder kann ich nicht die Hand dafür ins Feuer legen, dass das, wo Menschen sind, passieren Fehler, aber ich glaube, wir haben das so verinnerlicht in unseren Stores, unseren Coaches, aber auch unseren Retailern etc. Und dass es sich schon, denke ich, zu einem sehr, sehr großen Teil, wie du auch erfahren hast, durchtragt.
Ist ja auch nur konsequent, ja, also das zumindest weiß ich jetzt, dass meine nicht rauchenden Kinder durch euch nicht verlockt werden oder zumindest das nicht an dem Store passieren kann. Also für euer Hamburger Regiegeschäft kann ich das zumindest in dieser Stichprobe sagen. So, jetzt ein erklärungsbedürftiges Produkt, was es vorher noch nicht gab, was sich an Zielgruppen richtet, die rauchen, was weniger gesundheitsschädlich sein soll oder vermutlich auch ist. gut. Und ja, offensichtlich, klar, weil die Zigarette ja auch wirklich extrem schädlich ist. Und es gut, aber das fangen wir jetzt nicht mal von vorne an. Man sieht jetzt deutlich, dass ihr in diesen Markt reinkommt. Ich weiß ja, ihr nennt euch ja nicht E-Zigarette. Ihr habt euren Markenbegriff penetriert. Man sieht sehr deutlich, wenn man in Google Trends euch anguckt und vielleicht auch den Markenbegriff eures Wettbewerbers oder einfach mal den generischen Begriff E-Zigarette gegenüberhält, sieht man, wie er praktisch im Jahr 2016 zum Leben erweckt wird und dann ab 17 relativ steil nach oben geht. Dann gibt es eine Corona-Delle in Anfang 20 und jetzt geht es auch wieder hoch. Finde ich ganz erstaunlich, weil ihr habt im Grunde zu dem gleichen Zeitpunkt hat der Gattungsbegriff E-Zigarette, zumindest so wie wir das mit unseren Outside-In-Tools sehen konnten, fast nicht zeitgleich, aber auch zumindest ab 2018, 19 verloren. Jetzt habe ich mir die Wettbewerber nicht alle angeguckt, aber im Grunde habt ihr als eine der wenigen eine neue Produktgattung schon, wie ich das erkennen kann, sehr gut belegt. Mhm. Wie wichtig ist, das ist meine Vermutung, wie wichtig ist CRM in diesem ganzen Spiel? Du hast ja gesagt, okay, ihr de-anonymisiert eure Kundenbeziehung wie ein Direct-to-Consumer-Anbieter durch den Registrierungsprozess. Wie wichtig in der Klaviatur, die du bespielen darfst, ist CRM?
Ja, komm ich gleich dazu. Lass mir nur noch eins vorneweg, weil ich finde, es ist interessant zur E-Zigarette kurz. Auch eine persönliche Meinung von mir als Marketing-Mensch jetzt und nicht als Philip Morris Repräsentant. Ja. Eigentlich hätten wir die E-Zigarette für IQOS als Begriff belegen müssen, weil wir sind wirklich eine elektronische Mini-Zigarette, wenn man so nennen will. Das sagen wir nicht, aber dieser kleine Tabakstick sieht aus wie eine Mini-Zigarette, die elektronisch erhitzt wird und eben nicht mehr verbrannt wird. Es ist eigentlich eine E-Zigarette, wenn man es wörtlich nimmt. Da waren wir zu spät dran. Und da muss man einfach sagen, dann hätte Fahrradkette. Geht nicht mehr, weil der Konsument hatte den Begriff E-Zigarette schon so fest im Kopf mit den Flüssigkeiten, die quasi erhitzt werden, die schon einige Jahre vor uns in den Markt kommen. Deswegen haben wir gesagt, okay, können wir den Begriff nicht mehr umpolen sozusagen. Aber es gab am Anfang Überlegungen zu sagen, das ist eigentlich die wahre E-Zigarette, hat sich dann aber dagegen entschieden, weil das viel zu kompliziert gewesen wäre. Deswegen muss man diese Begriffe wie Tobacco Heated, Tabakerhitzer und so weiter etablieren. Und natürlich versucht man das dann auch erfolgreich zu tun und hofft dann auch, dass man dann wenn Leute nach risikoalternativen Produkten suchen und etc. bei Google, dass man da auch seine Position deutlich verbessert. Wie gesagt, und jetzt zur Frage zu CRM. CRM ist für uns extrem wichtig, weil wir mit CRM eigentlich einsetzen und nicht eigentlich oder einsetzen ist ab dem Moment, wo der Konsument das Produkt kauft und sich registriert. Ab dem Moment setzt unser Customer Relationship Management ein, one-to-one, und dort wirklich sehr, sehr im Detail. Ich sage immer, meine Vision für mein Team auch ist, dass wir irgendwann wie so ein Miles and More auf dieser Perfektionsebene und auf diesem Detaillierungsgrad arbeiten. Sind wir noch nicht, aber wir arbeiten heute auch schon sehr, sehr diffizil, was die Kundenansprache anbelangt, ab dem Moment, wo er bei uns in der Datenbank gelandet ist. Mhm. Also ein Beispiel, das gab es früher alles gar nicht, unterscheiden wir heute, in welchem Kanal hat er gekauft? Mhm. Hat er eine Beratung erhalten? Ja, nein. Mit welchem Gerät ist er ausgestattet? Mit welchem Flavor hat er sich entschieden? Und dementsprechend gehen die ersten Tage, die ganz, ganz wichtig sind bei IQOS außerdem, die ersten 8 bis 14 Tage sind entscheidend, ob du diesen Wechsel machst oder eben nicht, oder du wieder zurückgehst zur Zigarette. Mhm. Und da löst dann systemseitig ein Customer Relationship Management aus, das ganz, ganz unterschiedlich und ganz, ganz zielgruppenspezifisch eben Punkte bedient. Also wenn du keine Beratung hattest, kriegst du eine angeboten, virtuell zum Beispiel oder übers Telefon. Wenn du eine ausführliche Beratung im Store hattest für eine halbe Stunde, dann brauchst du die gar nicht, dann weißt du schon sehr, sehr viel, dann geht's vielleicht direkt um andere Probleme, die du hast in deinem ersten 7 Tage Kommunikation.
Mhm. Okay. Man stellt ja so fest, wie ihr dürft ja vermutlich die klassischen Gewinnungswege dürft ihr oder stehen euch vermutlich nicht zur Verfügung aufgrund der Verifikationsherausforderung. Mhm. Ist auch aufgefallen, dass man eure Mails nicht weiterleiten kann. Also man kann sie weiterleiten, aber sie zerschießen sich. Also da seid ihr schon sehr restriktiv unterwegs. Das heißt auch so klassische Member-Get-Member oder Weiterempfehlungsmechanismen könnt ihr da helfen oder ist das auch aufgrund der Restriktionen, denen ihr unterliegt, nichts, was ihr wollt und das macht ihr dann über eure Coaches?
Nee, wir haben es schon. Also ich glaube, du hast 2 Sachen richtig gesagt. Also ich glaube, wie wir Adressen generieren oder heute wird es oft auch Leads genannt und so weiter, da sind wir sehr restriktiv durch den hohen Standard, den wir haben. Das heißt, wir setzen da an, ab dem Moment, wo wir sicherstellen können, was wir vorher besprochen haben. Der Konsument ist über 18 und Raucher hat ein Gerät gekauft und dann geht's los. Der Konsument darf dann schon, und wir wissen, es ist auch wichtig bei IQOS, das macht er unabhängig, ob wir ein Programm haben oder nicht, Member Get Member. Also jeder, der auf IQOS gewechselt ist, gerade in diesen ersten 3, 4 Wochen und wenn er es erfolgreich tut, spricht er drüber mit seinen anderen Rauchern oder er wird angesprochen.
Man sieht das ja auch.
Ja, und es ist ja ganz deutlich, wenn du jetzt schlagartig vorher mit deinen 4 Rauchern um den Aschenbecher standst und heute gehst du trotzdem mit raus, aber du brauchst den Aschenbecher aber nicht mehr, holst dein Gerät raus, sprechen dich, also höchstens ist fast schlafen, aber sprechen dich im Normalfall die anderen 3 Raucher darauf an. Das heißt, dieses Member Get Member passiert bei uns sozial getrieben schon aus der eigenen Thematik raus, viel stärker wie vielleicht bei einem Sky oder sonstiges, wo du allein für dich zu Hause guckst bei uns, ist es automatisch da. Und da gibt es dann auch Programme, wo der User quasi, wenn jetzt, ich würde jetzt IQOS nutzen, tue ich nicht, aber würde es nutzen und ich würde das gerne meinem rauchenden Freund empfehlen, dann kann ich ihm schon einen Gutscheincode mitgeben. Der ist aber relativ neutral, wo er halt eben einen Code hat und dann kommt er zu uns ins Store oder auf E-Com und durchläuft, wenn sich der Freund entscheiden würde, zu IQOS zu wechseln, das klassische Prozedere. Also von daher, muss ein bisschen kreativer sein. Also du wirst bei so einem Member-Get-Member-Programm, bevor derjenige sich entschieden hat und von uns gecheckt ist, nicht die große Werbewelt aufmachen, aber halt eben den Code weitergeben. Klar. Und das kann man ja tun, weil im Moment, er kann ihn nur einlösen, wenn er die erforderlichen Kriterien dann auch erfüllt. Ja.
Okay, also gibt es so eine Art Promoter-Mechanismus innerhalb der Nutzerschaft?
Gibt es, das ist ein großer Baustein des Wachstums heute.
Ja, das also habe ich gerade, als ich die Kurve gesehen habe, wie das Suchvolumen sich von 17 bis heute entwickelt hat, habe ich mir gedacht, dass da ihr ja nicht das über reine, also so viel Out of Home kann man jetzt gar nicht machen. Das heißt, es muss eine Art Viralität geben in der Nutzerschaft.
Genau, und ich glaube, wichtig für dich, wie ich gesagt habe, das eine ist für uns Getriebenes, sage ich immer, Member Get Member, oder dass wir halt Leute dazu einen Gutschein geben oder sonstiges tun und sagt, Mensch, sprich doch deine Freunde an, ob sie nicht auch auf die Alternative wechseln wollen. Aber der Hauptpunkt ist, wie du sagst, ist nicht von uns gesteuert organisch, wenn man das Produkt einfach beim Nutzen sieht und wahrnimmt.
Klar, das ist jetzt viel besser als bei einem Dispo-Kredit oder einer Krankenversicherung.
Ja. Genau, wie ich gesagt, bei Sky, das gucke ich allein zu Hause an. Ja. Aber IQOS nutzt man mit den Rauchern zusammen. Das ist auch für uns ein gutes Phänomen, nur kurz, sorry, das ist ja auch ein Thema, das wir unterschätzt haben. Wir haben am Anfang immer gedacht, der der IQOS-Nutzer separiert sich vom Raucher. Ja. Das tut er überhaupt nicht, sondern der IQOS-Nutzer, und wer der für ihn macht, der ist das Gleiche. Also er nutzt weiter Tabak und der gesinnt sich auch weiterhin zur Rauchergruppe. Also das merke ich auch bei meiner Frau, die geht weiter raus, die geht mit den Leuten auf dem Balkon. Also du bist weiter innerhalb der Rauchergruppe. Dadurch haben wir natürlich als Vorteil eine ständigen quasi Konfrontation für die Raucher eben halt auch mit der neuen Alternative, was gut ist.
Verstehe ich. Also Bindungsfähigkeit auf der einen Seite, also Weiterempfehlung und Bindungsfähigkeit. Das heißt, diese neuen Nutzer haben vermutlich auch einen höheren Customer Lifetime Value als die Nutzer eures Vorgängerproduktes, oder? Oder ist der geringer?
Der ist, die haben natürlich viel mehr Möglichkeiten, um jetzt in den Wert reinzugehen. Das wirst du verstehen, dass sie nicht als
Paprika. Nee, mir geht es nur um die Frequenz und
genau. Genau, du hast ja heute, wenn du eine ganz andere Art des oder andere Möglichkeiten. Also wenn du ein Produkt hast, dann kaufst du deine Zigaretten nach, sage ich mal anonym. Wir wissen nicht wo. Heute hast du dein kaufst du auch deine Heats nach, die du brauchst eben, um es zu nutzen. Aber du hast neue Geräte, du hast Accessoires dazu, du hast verschiedene Formen der Elektronik und es gibt ja natürlich ein ganz anderes Spektrum auch, um mit dem Konsumenten zu reden. Um den Konsumenten in Store zu bekommen, also nur um dir mal eine Zahl zu geben. In unseren Stores befinden sich mehr IQOS-Nutzer als Neukunden, als Raucher quasi. Also wenn er sich für IQOS entschieden hat und wohnt jetzt in der Nähe des Stores, dann schaut er da in einer relativ hohen Frequenz immer wieder rein, um mal neue Geschmacksrichtungen auszuprobieren, neue Geräte, andere Geräte oder sich mal ein Accessoire dazu zu kaufen oder noch mal ein zweites Ladegerät etc. Da gibt es ja viele, viele Themen. Und dadurch hast du eine ganz andere, ja, wie du sagst, Frequenz und ganz andere Kommunikationspunkte auch mit dem User als noch im konventionellen Produkt.
Und vermutlich gibt es ja auch Wechselbarrieren, ne? Also es gibt ja vermutlich noch nicht, ihr werdet ja ein Patent auf dieses Produkt haben und es wird vermutlich noch keine Generika ist in dem Zusammenhang bestimmt nicht der richtige Begriff, aber es gibt noch keine Nachahmerprodukte, die man in euren Geräten
Nein, die gibt es nicht. Es gibt, wie du vorher gesagt hast, vom Hamburger Wettbewerber geht es ja ein Produkt seit Sommer diesen Jahres am deutschen Markt. Es ähnlich funktioniert, also auch ein Tabak erhitzt, aber die beiden Sticks sind nicht kompatibel.
Ja klar, das hat ja kein Interesse dran. Okay, das heißt also, die haben noch eine gewisse Nutzungsquote, die wechseln nicht und ich unterstelle auch, das Produkt hat auch eine Marge, sodass ihr diesen ganzen Customer, die Kundenakquisition plus die vermutlich auch teilsubventionierte Hardware auch vorfinanzieren könnt, ohne dass ich mir jetzt Sorgen machen muss, dass Philip Morris im Jahr 2025 auf 40% seiner Umsätze einfach eine viel schlechtere Ertragssituation hat als in den alten Modellen.
Sorgen brauchst du keine machen, Erik. Aber nein, Sorgen brauchst du keine machen. Das wäre jetzt auch Quatsch, wenn man das hier
vielleicht, so darstellt. Vielleicht mache ich mir ja Sorgen, wenn es Philip Morris zu gut geht.
genau, aber nee, jetzt mal Spaß beiseite. Sorgen brauchst du keine machen. Und ich hoffe, du merkst ja, es geht ja um einen offenen, ehrlichen Talk hier. Deswegen kann ich dir nicht sagen, dass du dir Sorgen machen sollst. Aber ohne da auch jetzt Zahlen zu nennen, das kannst du verstehen dürfen wir nicht.
Weiß ich.
Das Produkt ist komplizierter und das ist nicht am Anfang. Also wenn du es rein kurzfristig sehen würdest, also wir hatten früher kein Customer Care Callcenter, gab es nicht. Heute haben wir 50.000 Anrufe im Monat auf dem Callcenter. Wir müssen eigene Stores betreiben, um Leute die Experience zu geben. Wir haben Coaches, die unsere Raucher wirklich one-to-one da draußen beraten. Also der Marketingaufwand in die Infrastruktur, in dieses System, dass du überhaupt mit IQOS in Kontakt kommst und dass du IQOS testen kannst, dass wenn du ein Problem hast und dein Gerät nicht funktioniert, wieder ein neues zugeschickt bekommst, ist bei weitem komplizierter und teurer als eine Zigarette. Ich glaube, es leuchtet jedem Normaldenkenden ein. Nichtsdestotrotz macht es definitiv Sinn und ist es auch gut so. Und wir haben auch auf den Produkten eine gute Marge. Aber nur, dass man auch versteht, es ist schon auch ein Kostenapparat dahinter. Deswegen war es zum Beispiel auch in den klassischen, wenn man das vergleicht, die puren Marketinggelder und auch da nicht müssen, aber die Zahl, ich nenne es immer eher in Prozent. Also wenn du früher gesagt hast, ich habe vielleicht 90% des Geldes im konventionellen Bereich für klassische Kommunikation, Out of Home, die Cowboy-Kampagne und so weiter ausgegeben. Weil der Rest war klassisch Tabakhandel. Heute habe ich einen viel, viel höheren Split schon mal für Customer Care, für Boutiquen, damit die Maschine überhaupt erstmal läuft, und einen viel, viel kleineren Teil für die klassische, nenne ich es mal, Werbung.
Ja. Die Klasse, schon, wenn ich da kurz einhake, ja. Die klassische Werbung ist ja nicht nur in eurem Geschäftsmodell ja auch eher unter Beschuss oder, um nicht zu sagen, ein Auslaufmodell. Es ist ja nicht so, dass die Werbeakzeptanz oder Medien, mit denen ich wirklich noch sinnvoll auch zukünftige Generationen noch gleich effizient erreiche wie in der Vergangenheit. Das ist ja vermutlich keine große Überraschung, worauf ihr setzt. Ne? Also die Zutaten, die ich jetzt verstanden habe, ne? Ihr wandelt, ich lasse das ganze Ethische mal raus, ihr wandelt von einem Non-Direct zu einem Direct-to-Consumer-Geschäftsmodell. Mhm. Ihr habt weiterhin ein Produkt, was ein gewisses Suchtpotenzial inhärent hat, das Nikotin. Ihr habt eine Verbesserung, weil das Produktverfahren weniger tödlich ist. Darüber hinaus habt ihr eine sehr hohe Wechselbarriere, weil, sagen wir mal, das ist ein bisschen wie damals vor 20 Jahren bei den Nespresso-Kapseln. Das ist eine Hardware-Produktkombination. Mhm. Ich hätte jetzt gesagt, vom Customer Lifetime Value seid ihr doch ähnlich wie eine Subscription, weil anders als bei einer Subscription, die ich kündigen kann, habt ihr halt ein Nutzerverhalten, was, ich will jetzt nicht immer die Sucht oder den Begriff der Sucht strapazieren, aber die Nutzungsfrequenz von dieser Art von Genussmitteln, sagen wir mal, ist ja inhärent hoch. Das heißt, über den Lifetime werdet ihr schon erträgliche, auskömmliche Kundenbeziehungen entwickeln und verteidigen können. Oder habe ich da was übersehen? Und dann kommen wir gleich nochmal auf diese Coaches, ne? Weil das ist ja auch etwas, was Direct-to-Consumer und Marken gerne machen. Das eine kennen wir aus dem Playbook, das ist in Deutschland zum Beispiel aus dem Vorwerk-Playbook, ne? Thermomix, Tupperware.
Ich möchte nicht hören, die Begriffe. Genau. Es kommt einem aber in den Kopf, wenn man über Coaches
spricht. Na klar, wenn du zu mir nach Hause kommst und wir über Produkt und erklärungsbedürftige Produkte, kann ich genauso sagen, mein wäre dir lieber gewesen, wenn ich von meinem Versicherungsvertreter spreche.
Bitte lass es da. Nein,
genau. Und die Point of Sales sind natürlich auch dort. Ich meine, Innenstadtlagen, das ist sicherlich etwas, was wir in Zukunft noch mehr sehen werden, dass wir erklärungsbedürftige Produkte, Marken, die sie inszenieren, immer mehr, dass die zum Konsumenten kommen. Und ihr macht ja beides. Mhm. Ihr habt Innenstadtlagen und ihr geht, glaube ich, auch gerade im ländlichen Bereich, könnte ich mir vorstellen, dass die Coaches dort auch hingehen, wo ich vielleicht keinen Flagship-Store wie jetzt zum Beispiel in Hamburg habe. Habe ich da jetzt was grob übersehen?
Nee, also da waren jetzt zwei Fragen drin. Ich sage noch einmal kurz was zum Nikotin und dann kurz dann ein bisschen ausführlicher zu den Coaches. Wenn Nikotin kann man ganz einfach beantworten, ja. Mhm. Und du hast gesagt, macht wahrscheinlich süchtig. Nee, es macht nicht wahrscheinlich süchtig, es macht süchtig. Ja. IQOS. Mhm. Das Nikotin kommt, oder durch das Nikotin ist die Sucht mit dabei. Deswegen wird das auch so auf dem Produkt ganz klar drauf gedruckt, weil auch da kann man nicht drum rumreden. Mhm. Es gibt Menschen und es gibt einige, die auch bei IQOS aufhören, bei der Zigarette aufhören, aber ich glaube, dann trifft man ab eher eine Corporate Affairs-Diskussion und wie du sagst, in raus aus dem Marketing. Mhm. Aber das ist ganz klar auch, da braucht man auch darüber nicht diskutieren. Zu den Coaches kurz, ich weiß, ganz oft kommt das Wort Tupperware und Vorwerk, nur die kurze Geschichte, meine Mutter hat gestern einen Vorwerkstaubsauger für mich, einen neuen Akku-Vorwerk-Staubsauger für mich zu Weihnachten gekauft. Okay, hat mich sehr drüber gefreut, aber da war auch die Vorwerk-Beraterin. Ich bin gebürtiger Stuttgarter im Schwabenland auf dem Land. Aber nein, also unsere Coaches, bitte, die gehen nicht, also dass wir nur klar sind, die gehen nicht wie Vorwerk an die Haustüren klingeln. Mhm. Aber die haben Termine. Was du gesagt hast, die kompensieren schon was die Stores eben nicht können. Die haben ihr Netzwerk aufgebaut, die sind sehr viel auch auf Events, auf wo sie Menschen treffen und einfach dort, ich nenne die oft auch wie eine mobile kleine Boutique, wo die trotzdem vor Ort dann Kontakte knüpfen und an Raucher und dann die dort wirklich beraten intensiv. Die gehen aber auch, was auch ein wichtiger Kanal ist, in Firmen rein zum Beispiel und sprechen dort auch mit den Rauchern, wo man einfach größere Mengen an Rauchern erreicht und bauen sich dann über, wie ich vorgesagt habe, Raucher kennt wieder einen Raucher, einfach Kontakte. Aber das ist anders als jetzt bei Vorwerk, sondern es ist ein zusätzliches Mittel, um eben dem Konsumenten diese diese One-to-One-Experience, die Menschen, die Raucher, die das brauchen, eben zu ermöglichen. Weil wir haben einen ganz hohen E-Com-Anteil, auch gerade im ländlichen Bereich, wo Leute einfach das Produkt kennen, haben es bei einem Raucher gesehen, es dann kaufen. Deswegen, ja, das sind für mich eher, sage ich mal, One-to-One-Berater, als jetzt irgendwie die klingelnd von Haustür zu Haustür gehen. Deswegen immer mit dem Vorwerk. Aber das ist wichtig, aber ich glaube, es ist, und auch dieses Modell bin ich sicher, wenn wir den Podcast wahrscheinlich ja nicht mehr mit mir, aber mit meinem Nachfolger dann irgendwann in 5 Jahren oder 10 Jahren machen würden, hat sich das Modell wahrscheinlich wieder gewandelt. Also wir merken das jetzt schon in Ländern wie Italien, wo IQOS extrem erfolgreich ist. Je mehr Raucher du hast und je mehr Nutzer du dann hast, die zu IQOS-Nutzern wurden und gewechselt haben, je weniger brauchen wir diesen One-to-One-Approach. Und das ist auch was, wir können jetzt das Businessmodell, das wir heute beschreiben, und das musst du ja auch lernen, man hat ja oft sogar eine Routine und sagt, okay, jetzt haben wir uns dafür entschieden, jetzt haben wir die Coaches oder was auch immer, und dann läuft es. Und es dieses ständige Hinterfragen, weil sich der draußen das Verhältnis zum Produkt so krass ändert. Kann sein, dass heute ein Tool, also gar nicht mehr, in 5 Jahren gar nicht mehr relevant ist. Andersrum Beispiel, dann wird es, glaube ich, klarer, der Handel, der Tabakhandel, der war am Anfang, lief das gar nicht so gut, weil die Leute das Produkt nicht kannten und so weiter. Mittlerweile ist dieses, ich sag mal so, ich gehe rein in den Handel, ich habe ein Verständnis, auch vielleicht in einem Supermarkt, in einem guten, und nehme mir mein IQOS-Gerät einfach mit, weil ich habe es ja gestern Abend bei einem Kollegen oder sonstiges probiert. Das hat sich komplett, also man muss ständig hinterfragen, weil einfach das Konsumentenwissen und Verhalten und der Umgang mit dem Produkt da draußen ständig anders wird. Deswegen ist meine persönliche Vermutung, dass die Kanäle sich auch nochmal, die Rolle der Boutique wird eine ganz andere werden in 10 Jahren. Die Rolle des Coaches, wir werden ihn weiterhin haben, aber der wird ganz andere Aufgaben wahrscheinlich erledigen in 10 Jahren. Ja. Oder vielleicht auch schon in 5 oder auch schon in 3, das geht ja manchmal schneller. Das sind immer so gute Punkte.
Ich verstehe das. Ich glaube, dass da auch ganz viel drin ist, was andere Geschäftsmodelle ähnlich durchlaufen werden. Vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt und vielleicht auch mit einem anderen Erfolg. Ja. Aber gerade viele der Sachen, wir haben jetzt vorhin so von den Playbooks gesprochen, von anderen Vertriebs-/Marketing-Organisationen. Und ich glaube, dass da ganz viele Dinge sind, also der Makrotrend irgendwie, dass Direct-to-Consumer-Situation in der jetzigen Zeit mit oder ohne Werbeverbot natürlich dramatisch privilegierter sind im Verhältnis zu den Indirekten, ist die eine Sache, aber auch so etwas wie Innenstadt Flagship-Stores oder Erklärpunkte, als auch den Kontakt beim Kunden in seiner gewohnten Umgebung, also beim Arbeitsplatz oder zu Hause.
Ja, und auch im Marketing, ich glaube, du hast vorher angesprochen, so ein bisschen die Werbeverbote auch mal, das sind wir nur vorbeigestreift, aber mit Kino oder auch Plakat. Ich meine, früher wurden Marken über Kino und Plakat groß, und das ist heute auch noch für viele Unternehmen eine wichtige Kommunikationsbasis. Aber ich glaube auch, und das merkst du auch bei IQOS, heute bauen sich ja Marken über die Orte auf, an denen du sie kaufst, über den Experience. Marken bauen sich heute auf über ihr Verhalten bei Problemen. Also ich denke immer so, Care ist unheimlich wichtig für mich auch. Wie unkompliziert ist die Marke? Wie schnell habe ich mein zweites Gerät da? Wie höflich, wie freundlich sind die zu mir? Erreiche ich die? Also da ist für uns ein Rieseninvestment drin, dass man sagt, so diese Themen bauen heute Marken auf und sagen heute, also für was stehe ich als Marke? Natürlich brauchst du visuell auch Themen, wo du sagst, ich lade es auf, aber diese Marke, die früher vielleicht über einen Kinofilm groß wurde und Emotionen, die wird halt heute eben gebildet über einen IQOS Store, über das Verhalten, über das Mitarbeiters, über den Umgang im Store, bis zu dem Punkt. Und es gibt viele Probleme bei einer Elektronik. Natürlich fällt die aus, gerade am Anfang, in den ersten Jahren. Und wie wird dir da geholfen? Wie wirst du behandelt? Wie schnell geht es? Wie unkompliziert geht es? Dieses Care als Marke ist schon extrem wichtig.
Ja, verstehe ich gut. Bevor wir zum Abschluss kommen, noch eine, sagen wir mal, die vorletzte Frage, wenn du einverstanden bist. Auf deiner Transformationsreise, die ist ja jetzt gar nicht so kurz, vielleicht so ein Beispiel für die größte positive Transformationserfahrung und vielleicht auch eine negative Transformationserfahrung, von der wir was lernen können.
Also die negative und die, weiß nicht, negativ ist so ein hartes Wort, aber die schmerzhafteste Transformationserfahrung war eigentlich die, dass es schmerzhaft ist. Also man denkt ja am Anfang, und da war ich auch, und 2014, 15 war cool, jetzt haben wir dieses Produkt und endlich kommen wir raus aus dieser Defensive, können solche Podcasts wie heute machen, öffnen uns, und man freut sich unheimlich und ist tot, also wirklich sowas von begeistert. Und dann merkt man eben, wie anstrengend es ist, also keine Routine mehr zu haben, jeden Tag alles neu zu machen, keine Ankerpunkte mehr zu haben. Also eine ganz gute und langjährige Mitarbeiterin hat zu mir gesagt, du Thorsten, bei mir im Team, da wünschen sich alle Jahr zwei von irgendwas. Weil wenn am Anfang alles neu ist, das strengt echt an, das ist schmerzhaft und das geht auch an die Substanz. Das muss man sagen, diese Achterbahnfahrt, die wir da durchleben, die ist nicht einfach. Und ich glaube, das gebe ich auch mal gern mit, weil es so eine Schmerzhafte ist, dass es schmerzhaft ist, sage ich immer, in so einer Transformation. Mhm. Das Positive ist der Moment echt, also es ist wie bei jedem Projekt, ich sage immer so, die Vision treibt dich, der Moment, wenn du dann durch München zum Beispiel läufst, und es hat ja wirklich Jahre gedauert, bis dir mein IQOS-Nutzer entgegen, also weil es ist ja so viel, so groß, dass du da wirklich mal jemand gesehen hast, wenn ich heute in die Stadt gehe, dann ist es ganz normal, dass du jemanden mit IQOS irgendwo siehst. Und ja. Aber als du da den ersten sieht, den zweiten sieht, den dritten sieht, das ist irre. Und ich finde, das sind so positive Erfahrungen, aber auch positiv, wenn man sieht, wie das Team es dann doch wieder schafft. Und ich habe nie gedacht, dass wir so erfolgreich zum Beispiel auf E-Com werden können. Wir haben keine Erfahrung, wir sind keine digitale Firma und machen heute über 30% unserer Geräte online, was spektakulär ist. Und das sind dann schon auch so geile Momente, wo man einfach sieht, ja, trotz Nachzügler, sage ich mal, oder Spätzünder, kann man es auch noch gut hinkriegen, wenn man dann offen ist.
Okay, super interessant. So, jetzt die Abschlussfrage. Wie hältst du dein Wissen frisch?
Durch solche Sachen wie heute und durch Netzwerken. Ich glaube, was für mich ganz neu ist und wahnsinnig cool an meinem Job heute ist, ich mache 70% meinen klassischen Job, wie gesagt, aber wir haben uns geöffnet als Firma und Netzwerken schlagartig. Ich sage immer, wir waren es früher, gerade im Marketing, auch wie so Kinder, die nie zum Kindergeburtstag eingeladen wurde, weil ein CMO vom klassischen Zigarettenhersteller, in Anführungszeichen, mit dem wollte keiner sprechen. Und wir waren da auch in den ganzen CMO-Foren und so weiter nie dabei. Und ich kann das auch nachvollziehen. Und heute sind wir da integriert. Heute sind wir dabei. Wir haben, glaube ich, jetzt in der Corona-Zeit, lass mich liegen, aber sicherlich 20, 30 virtuelle Calls gemacht mit anderen Unternehmen. Und das ist für mich wertvoller als jedes so Seminar oder sonstige Themen, auch der Podcast jetzt mit dir und auch die Gespräche davor und so weiter, das frischt mich auf. Oder nächste Woche mit Zwilling, also ganz andere Branche, aber die haben uns angeschrieben, ob wir mal Lust hätten, mit ihnen über Transformation uns zu unterhalten. Also für mich ist echt der Kontakt, weil dieser Case irgendwie spannend ist für viele, dadurch werden uns die Türen gerade geöffnet und da bleibt man schon echt frisch im Kopf.
Super. Ja, vielen Dank. Also da haben wir in den Vorgesprächen oft gesprochen. Ich war ein großer Skeptiker, insbesondere was die Kommunikation.
Noch ein bisschen Erik habe ich gemacht.
Na klar bin ich. Also ich glaube, das ist ganz gesund, ich glaube, etwas, was über Jahre hin entstanden ist, ist die eine Sache, aber der offene und vor allen Dingen auch kritische Dialog und die Fähigkeit, sich einem kritischen Dialog zu stellen, ist etwas, was ich auch in anderen Themen, das ist nicht immer selbstverständlich. Ich habe mehr oder weniger eine Wette gegen mich selbst verloren jetzt gerade. Ich habe noch bis vor kurzem gesagt, hey, wer weiß, ob wir wirklich bis zum Ende so einen kritischen Diskurs auch führen können. Das war jetzt nicht oberkritisch, ne? Es geht ja auch um Marketing. Aber ich nehme dir auf jeden Fall ab, dass ihr euch diesem Diskurs stellen wollt und auch euch stellt. Also du hast in einem anderen Zusammenhang mal gesagt, habe ich gelesen, irgendwie unsere größte Herausforderung ist es, Glaubwürdigkeit zu gewinnen. Das kann ich nachvollziehen und allein die Erkenntnis, dass das eine große Herausforderung ist, halte ich schon für einen sehr, sehr interessanten Schritt, den ich sehr zu schätzen weiß. Also das bei aller Kritik.
Ja. Bei aller Kritik ist auch gut und so muss man das auch sehen. Ich finde es auch, ich versuche mich da auch immer selber auf beide Seiten so ein bisschen rein zu versetzen, was auch nicht einfach ist, wenn du auf der einen Seite voller Euphorie bist, aber du musst einfach auch immer nachvollziehen, wo befindet sich der andere im Moment. Aber deswegen auch die Zeit ist ja immer toll investierte Zeit, zum einen über einen Podcast, aber einfach auch wieder mit jemandem gesprochen und der eben auch kritische Punkte hat. Und das gehört dazu. Also, und das macht es aber auch spannend, um ehrlich zu sein.
Sonst sehr gut.
Alles sehr gut. Klar.
Super. Lieber Thorsten, vielen Dank für die Offenheit. Ich weiß jetzt gar nicht, inwiefern ich dir Erfolg wünschen möchte oder nicht. Also natürlich möchte ich dir persönlich Erfolg wünschen und ich glaube, wir sind uns einig, je schneller es geht, dass Menschen aufhören zu rauchen, desto besser, richtig?
Da sind wir uns 100% einig. Wir sind uns aber auch einig, dass die nicht aufhören, je schneller es geht, dass die auf IQOS wechseln, sind wir uns auch einig. Ich glaube, das ist ein wahnsinnig gutes Ziel.
Aber gar nicht, aber ganz gesund wäre am allerbesten.
Aufhören richtig? Ist immer noch das Beste, Erik. Das haben wir
ist doch ganz klar.
Das ist ganz klar, auch außer Frage, wenn heute einer aufhören kann, dann bitte hör auf. Aber wenn er nicht aufhört, dann wünschst du mir ganz, ganz viel Erfolg, dass von denen, die nicht aufhören können, ganz, ganz viele zu IQOS wechseln. Das
würde mich freuen. Wunderbar. Ein schönes Schlusswort. Thorsten, ganz herzlichen Dank.
Dankeschön.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.